Hallo und herzlich willkommen bei der 37. Folge des Podcasts Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, guten Abend.
Seid, ja, guten Abend.
Es heute.
Genau, wir nehmen zu reichlich später Stunde auf. Wir hatten uns, glaube ich, jetzt ein- oder zweimal verabredet und dann verpasst, kam was dazwischen. Und ich habe gerade einen dunkelblau ins azurblau orange rot gehenden Himmel links von mir.
Was um kurz vor 10 abends doch erstaunlich ist. Wie kommt denn das?
Ja, ich nehme tatsächlich heute nicht von zu Hause auf. Ich bin unterwegs, ich bin in einem Hotelzimmer und ich bin im 8. Stockwerk dieses Hotelzimmers. Und ich habe, mein Blick geht gen Westen, das ist ganz cool. Und ich gucke so ein bisschen über Wolken. Ja, das ist, es hat sich ganz gut ergeben, dass wir heute aufnehmen können. Und deswegen nehmen wir heute später auf. Ja, und wie geht's dir, Tim?
Mir ganz, ganz gut. Mir fällt gerade nur ein, wo du das Thema erwähnst mit Norden und Süden, weil ich komme ja ursprünglich aus dem Süden und lebe auch im Süden Deutschlands und habe meine Pilotenausbildung in Bremen gemacht. Und da ist mir tatsächlich der Unterschied aufgefallen, wann es dunkel und hell wird und wie lange die Dämmerung dauert. Also das macht im Sommer dann schon mal gut eine halbe Stunde aus. Und wenn du jetzt auch noch im 8. Stockwerk sitzt, kann man jetzt sicherlich mit dem spitzen Bleistift ausrechnen, wie viel Unterschied diese 8 Etagen noch zusätzlich ausmachen. Aber deswegen kann ich gut glauben, dass du jetzt kurz vor 10 noch azurblauen ins nachtblaue übergehenden Himmel vorm Fenster hast.
Ja, und was aber ganz sicher ist, ist, dass ich jetzt nicht so einen Bleistift auspacken werde und sowas rechnen werde. Ich habe nämlich schon zweimal gegähnt, weil wir in der Vorbereitung zu der Folge uns mal wieder verquatscht haben. Tim hat gerade die Uhrzeit erwähnt, es ist 10 Uhr, treffen wollten wir uns eigentlich um 9, also man sieht mal wieder, wie viel Quatschzeit wir hatten. Aber ja, ich komme zurück zu meiner Frage. Wie geht's, wie steht's, Tim? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut, danke. Seid, ich habe auch noch, glaube ich, gar nicht unsere lieben Menschen, die an den Podcast-Playern sitzen, begrüßt. Hallo, ihr da draußen, die uns zuhört. Und mir geht's gut, ja, ich war fliegen, auch das passt zu deinem azurblauen Himmel. Hatte mal wieder einen Flug nach Keflavik, auch zu Nachtzeiten tatsächlich Abflug ungefähr um die Uhrzeit, die wir jetzt haben, gegen 10. Einmal gut 3 Stunden von Frankfurt nach Keflavik, Stunde vor Ort und dann wieder gut 3 Stunden zurück. Und tatsächlich ist es auf dem Flug dorthin gefühlt immer heller geworden. Es war zwar nie ganz hell, also die Sonne stand die ganze Zeit unter dem Horizont, laut meiner Astronomie-App auch immer so um die 10 Grad etwa. Nur leider, als wir am Boden waren, war es dann doch relativ finster, weil es war wettermäßig nicht ganz so schön. Das war nämlich bedeckter Himmel, leichter Regen und relativ starker Seitenwind und niedrige Wolkendecke. Deswegen sind wir dann leider unten ja, im feuchten Dunkelgrau gestanden. Aber auf dem Rückflug haben wir dann wieder so ein bisschen die Dämmerung genießen können und sind dann in den frühen Morgenstunden wieder in Frankfurt gelandet.
Ja, das sind ja dann diese Nachtflüge, ne? Du hast ja eine ganze Handvoll Nachtflügen. Ich weiß nicht, was du noch hast. In den Libanon ist das auch ein Nachtflug. Du hast ja irgendwie so 5, 6, 7 Stück, die du über die
Nacht fliegst. Ja, genau. Also gerade so afrikanische Nordküste, Algier, Tunis, Casablanca, halt alle Flugplätze, die kein Nachtflugverbot haben und die uns helfen oder den Fluggesellschaften helfen, die Flugzeugauslastung hochzuhalten, weil eben in Europa können die meisten Flughäfen nachts nicht angeflogen werden. Deswegen fliegt man dann abends los, bevor der Flughafen schließt und kommt dann morgens wieder, nachdem der Flughafen wieder geöffnet hat.
Ja, wäre ja, meine Frage war eigentlich eine andere, auf die komme ich direkt gleich zurück. Aber was ich kurz hier so aus dem Nähkästchen plaudern kann, ist ja, dass die britischen Flughafengesellschaften tatsächlich mitunter damals als Reaktion auch auf Covid die Nachtflugbeschränkungen an ganz vielen Flughäfen aufgehoben haben, einfach um den Airlines so ein bisschen zu helfen, da beim Recovery-Prozess zu gucken, dass die halt quasi eine leichtere, eine bessere und eine schnellere Recovery haben. Und die wurde tatsächlich nicht wieder eingeführt, zumindest so in der generellen Wahrnehmung so, was ich habe. Und das macht, dass ich nachts viel mehr englische Flieger habe. Also die fliegen dann nochmal so einen richtigen Schwall durch, ja, um 1, um 1:30 noch. Das sind sonst zu Sommerzeiten die Zeiten gewesen, wo nochmal ein bisschen was kam. Jetzt ist es selbst im Winter, fliegen da die ganz viele Briten überall hin. Also Griechenland und Bulgarien, aber auch bis nach Tel Aviv. Also wirklich, die machen richtig Rambazamba. Mal gucken, ob das wieder zurückgeht, ja.
Finde ich interessant, weil ich höre die manchmal auch nachts. Ich schlafe gerne bei offenem Fenster und ich wohne ja da etwas südlich von Frankfurt und da kommen dann auch nachts, gerade zu diesen Uhrzeiten, immer mal wieder auf Flugzeuge vorbei.
Ja, das ist so ziemlich genau die Strecke, die fliegen. Die fliegen, sagen wir mal, ein Flugpunkt ist irgendwo in Deutschland so auf der Höhe, sodass die über Köln fliegen, so ganz grob die Linie, wenn man die zeichnet. Und dann fliegen die da mehr oder weniger so einen Strich entlang und fliegen hinten, sagen wir mal, bei Ingolstadt drüber. Und wenn man diese Linie grob, das ist jetzt ganz grob zeichnet, ich habe es jetzt nicht ganz genau, das Radarbildschirm vor mir, dann kommen die bei Frankfurt vorbei tatsächlich. Und wenn man so einen Tucken südlich von Frankfurt ist, dann klopft man ja schon demnächst bei dir an. Fast, ja, aber ein paar Kilometer sind es doch, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Um jetzt aber auf meine Frage zurückzukommen, ich mache ja gern Nachtdienste, ne? Ich habe jetzt gerade im April wieder einen Umlauf gehabt, ich hatte glaube ich 6 oder 7 Nachtdienste, im Juni besteht die Hälfte meiner Dienste aus Nachtdiensten, ich mache die ja gern. Machst du das gern, Nachtumlauf?
Ich fliege auch gern nachts, ich fliege immer gern, ich fliege gern tags, ich fliege gern nachts. Nachts fliegen finde ich was ganz Besonderes, aus vielen Gründen. Zum einen denke ich mir selber oft, wenn ich dann nachts im Flugzeug da oben sitze, ob mich Menschen unten hören, vielleicht auch Kinder oder Erwachsene, die dann im Bett liegen und nicht schlafen können oder nicht schlafen wollen, das Fenster offen haben und dann so dieses ganz, ja doch heute sehr leise, aber doch noch wahrnehmbare Geräusch eines Flugzeugs hören, das dann so ein bisschen lauter wird und wieder leise wird und sich vielleicht auch überlegen, wer da oben gerade lang fliegt und wohin die Reise geht, so wie ich das ja auch tue, wenn ich selber im Bett liege und nachts die Ohren spitze, also dieses Gefühl, selbst dann da oben zu sein und Menschen von einem Ort zum anderen zu bringen, die jede seine und ihre eigene Geschichte hat, ihren eigenen Grund, irgendwo hinzukommen, das finde ich so spannend und faszinierend. Und gerade nachts, wenn alle anderen schlafen, dann selbst arbeiten zu dürfen. Ja, und die Welt sieht von oben bei Nacht einfach nochmal anders aus als bei Tag, gerade wenn das Wetter gut ist, also die Sicht nach unten klar ist, keine Wolken dazwischen sind, man so die Städte und die alles, was beleuchtet ist, von oben eigentlich viel besser nochmal sieht als bei Tag. Man kann auch bei manchen Ländern erkennen, wenn man gerade drüber fliegt, dass es das Land ist. Zum Beispiel in Belgien sind die Autobahnen beleuchtet, das sieht man ganz gut von oben. Man sieht, gut, dann zwar nicht mitten in der Nacht, aber so abends im Sommer in Deutschland sind die ganzen Sportplätze beleuchtet. Da findet ganz viel Leben im Freien statt. Jetzt hier in Frankfurt, als wir losgeflogen sind, war noch irgendein Volksfest, Kirmes, Kerb heißt es hier, glaube ich, ein Jahrmarkt von oben, ganz bunt zu sehen. Also die Welt von oben sieht bei Nacht einfach nochmal ganz anders und faszinierend aus. Oben funkeln die Sterne und unten funkelt die Erde und die Zivilisation und das finde ich einfach ganz schön anzugucken. Und wenn dann noch die Crew motiviert ist und gut gelaunt ist und die Stimmung gut ist an Bord, dann vergehen auch, sagen wir mal, 3 Stunden, ja, sprichwörtlich wie im Flug.
Okay, also du hast gar nicht mal so sehr die Vorliebe, dass du gern frühen Umlauf machst, ne, früh raus und dafür kannst du noch eine Stadt bei Tag erleben oder einen späten Umlauf, dass du morgens noch zu Hause hast, Sachen erledigen kannst. Weil Nachtdienst in meinem Fall hat ja ganz oft den Vorteil, ich muss dann halt ein bisschen schlafen natürlich, ne, aber ich habe dann ganz oft noch so relativ viele Stunden vom Tag, ein paar für mich, dann kommt die Family heim, dann hat man noch zusammen Zeit, Abendessen und kann nach dem Abendessen los, das finde ich immer ganz cool. Ist halt einfach vom Biorhythmus natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das stimmt und das wird auch mit dem zunehmenden Alter,
ach, in deinem Alter, ja, das ist
mich noch mehr als für dich gilt, seid auch nicht besser, dass man dann schon irgendwann merkt, dass da nachts ein paar Stunden fehlen oder vielleicht sogar die ganze Nacht. Trotzdem ist es schön und interessant, aber es ist auch jedes Mal wieder anders, weil wir haben jetzt gerade jetzt im Fall von Keflavik oder Casablanca ist es so, dass wir hin und dann auch wieder zurückfliegen. Also wir übernachten dann nicht irgendwo anders, aber wir haben auch Flüge irgendwo hin, zum Beispiel nach abends nach Jerewan, wo wir dann auch lang unterwegs sind, 4 Stunden und noch länger, aber dann vor Ort aussteigen und dann auch ein bisschen Zeit haben und dann 24, 26 Stunden später auch wieder zurückfliegen, auch wieder zu ähnlichen Uhrzeiten, halt auch wieder nachts und dann morgens in Frankfurt ankommen und dann auch wieder den ganzen Tag frei haben. Also das gibt's schon auch. Und ich fliege, wie gesagt, zu jeder Zeit gern. Ich fliege tatsächlich tendenziell ein bisschen lieber morgens. Ich bin auch ein Mensch, der morgens früh und gern aufsteht, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe noch mehr vom Tag. Und deswegen fliege ich einfach auch morgens und nachts gern. Und es ist auch ein schönes Gefühl und auch das war so ein bisschen die Stimmung in der Crew beim letzten Mal, als wir unsere nächtliche Reise angetreten haben. So dieses Wissen, wenn die anderen morgen früh anfangen zu arbeiten, haben wir Feierabend und gehen dann nach Hause.
Ja, verstehe. Cool. Ich habe natürlich auch so ein Stück weit diese Faszination, wenn ich da wiederum nachts besonders, da hat man ja mehr Zeit und denkt danach, es ist weniger los, es ist ruhiger. Und dann habe ich da meine 3, 4 Möhren auf der Frequenz, sondern drei, vier Flieger auf der Frequenz. Und dann denke ich mir auch, also mein Hauptgedanke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sowohl Frachtflieger, das ist mal eine ganz eigene Kategorie, das ganze Frachtgeschäft, aber die Passagierflieger, wo dann einer irgendwie um 1 Uhr airborne geht, dann denke ich auch nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man um 11 Uhr am Flughafen sein und dann hat man vielleicht 3 Stunden Zeit, im Flugzeug zu schlafen. Und da habe ich immer ein bisschen Mitleid, muss ich ehrlicherweise sagen, die diese Charterflüge erwischt haben. Aber auf der anderen Seite, gut, ich meine, das ist sinnvolle Nutzung der Kapazität, die dann vorhanden ist. Ja, aber ich bin froh, dass es Nachtflugverbote gibt. Immer mal wieder, wenn ich da in der Region Frankfurt bin und da übernachte, freue ich mich, dass ich das Fenster auflassen kann. Zumindest in der Zeit von 11 bis 5 hört man nichts, ja, weil sonst wäre das schon hart.
Es ist übrigens ganz interessant, dass du das ansprichst, dass es ja nicht nur Passagierflugzeuge sind, beziehungsweise jetzt nicht nur mein fliegerischer Alltag im Moment, also die Passagierkurzstrecke. Auf der Langstrecke hast du ja fast immer eine Nacht beim Fliegen, egal in welche Richtung du fliegst, beziehungsweise auf einem Umlauf, entweder auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug, durchkreuzt du eine Nacht. Und bei der Fracht ist es ähnlich. Und die Fracht fliegt ja sehr häufig sogar gegen den Passagierstrom, sodass du dann, zumindest war das zu meiner Zeit so, bei Nacht Richtung USA und bei Tag zurückfliegst oder über Nordatlantik, werden die Passagierflugzeuge ja bei Tag hin und bei Nacht zurückfliegen. Aber auch das ist zum einen so ein bisschen den Frachtströmen geschuldet, aber vor allem auch der Kapazität und der Verteilung der Flüge.
Ja, wenn man sich das gerade in Flughäfen wie Leipzig anschaut, da ist ja so eine Nacht-Tagesverteilung, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Also das ist jetzt eine Beispielzahl, aber wenn du 10 Flieger tagsüber hast, dann haben die 70 Flieger nachts. So ist da die Quote. In Köln ist es ähnlich, aber in Köln macht das, was ja das ganz, ganz interessant macht, in Köln ist ja ein großer Mischverkehr. Da hast du in Leipzig nachts, muss man sagen, 99,5% Frachtverkehr. Da sind ein paar Mediums dabei, aber auch sehr, sehr, sehr viele Heavies. Ja, also schön gleichmäßiger Strom an Flugzeugen, der reinkommt. Und da gibt es da so ein paar Flieger von ATR, also die so eine ATR fliegen. Unter anderem, glaube ich, sogar. Ja, wobei, das ist ein Carrier, der, glaube ich, auch für Amazon, also für Prime Air fliegt. Aber ich bin mir gar nicht sicher, wer was wie fliegt. Das ist ja alles so, die buchen sich ja gegenseitig ein. Und in Köln hast du wiederum aber auch ganz, ganz, ganz viel Heavy-Verkehr, weil UPS ja da sein Drehkreuz hat. Ich glaube, letztes Mal haben wir sogar über die Flugzeugtypen von UPS geredet. Irgendein Blödsinn habe ich auch behauptet. Also wer Details darüber wissen will, was für eine Flotte UPS hat, möge das bitte selber nachlesen und nicht auf meine Aussagen vertrauen, weil so genau weiß ich es leider nicht. Aber die haben halt natürlich ganz viel Heavy-Verkehre, aber die ganzen Passagierflieger, die nachts aus Köln rausgehen, das sind ganz viele Charterflieger, die in die Türkei fliegen. Und da ist halt ganz viel Medium-Traffic dabei, der in die Türkei fliegt. Sehr, sehr, sehr viel. Und das ist, also ich glaube, also Köln Approach macht, glaube ich, sehr viel Spaß, wenn man da die Anflugkontrolle macht und da die Flieger alle reinfädeln muss, weil in Leipzig hast du zwei, sind die fully independent Runways? Also jedenfalls, die können quasi in den Peakzeiten zwei Landebahnen zum Landen nutzen und Köln hat halt so ein sehr, sehr für so eine Menge, die dann plötzlich ankommt, eine sehr, sehr ungünstige Konstellation, weil sie im Grunde dann durch die kreuzenden Runways, die sie haben, effektiv dann nur noch eine richtig nutzen können. Da sind natürlich andere Flughäfen im Vorteil, ja, wo du eigentlich bei jedem großen deutschen Flughafen, München, Berlin, Leipzig nachts, Frankfurt, einfach zwei fast independent Runways hast. Ganz independent sind sie zum Beispiel in Frankfurt nicht. Wobei das aber Hamburg auch hat, aber Hamburg hat eine Curfew. Das ist dann wiederum auch irrelevant nachts. So, und dann, wenn wir jetzt aber gerade die ganze Zeit von Nacht reden, ich habe dich schon so mit 0,5% habe ich dich schon vorgewarnt, dass ich eine Frage mitgebracht habe. ich weiß nicht, ob du zufälligerweise mitbekommen hast, was vor 1,5 Wochen in New York passiert war. Das ist jetzt gerade publik geworden. Das war irgendwie am 28. April, ist da bei der New York, also Kilo Echo Whiskey Romeo, der eine der Flughäfen in der New Yorker Region, ist da bei der Anflugkontrolle was passiert. Hast du das zufälligerweise mitbekommen, was da war?
Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst. Erzähl mal.
Da ist für knappe 90 Sekunden bis 2 Minuten, so roundabout ungefähr, seitens der Flugsicherung, ist da scheinbar was ausgefallen. Dass mal was ausfällt, das kennen wir hier auch aus Europa auch. Es gab mal einen Brand in Padua und es gab mal auch eine kleine Sache in Langen. Es kommt immer mal wieder so eine Kleinigkeit vor, dass was ausfällt. Und beispielsweise hatten wir das jetzt auch. Ich meine, wann war das denn? Ende vergangenen Jahres? hatten wir tatsächlich in Karlsruhe auch mal den Fall, dass unser Hauptsystem sich kurz verabschiedet hat und wir dann eine Stunde auf dem Notfallsystem arbeiten mussten. Aber dafür haben wir unser Notfallsystem. Alles andere funktioniert. Es ist sackanstrengend.
Also ist das das, mit dem ihr auch trainiert oder ist das was anderes?
Nee, also trainieren tun wir tatsächlich mit einem, wir trainieren mit unserem, also was meinst du genau? Kannst du deine Frage präzisieren?
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das Backup-System das ist, das auch für die Ausbildung oder fürs Training genutzt wird.
Nee, ist gar das nicht. Was anderes? Wir haben ein Backup-System, was in seiner Funktionalität deutlich eingeschränkter ist als das, womit wir hauptsächlich arbeiten, aber das, mit dem wir trainieren, also das mit dem quasi neue Azubis, die im Simulator sitzen, die trainieren mit unserem ganz echten System, was wir auch oben benutzen. Ja, das wäre sonst, also das ist der Sinn dieses On-the-Job-Trainings und des Pre-OJTs, das ist der Pre-OJT-Teil, dass du quasi schon mal, wenn du hochkommst, das System 100%ig kennst und bedienen kannst. Und dann kommt nochmal als Stufe obendrauf das Notfallsystem, was man hat, wo man halt auch sagt, das ist von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, also das ist quasi, das, darüber hatten wir irgendwann mal geredet, dieses 1 zu die Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 7. Diese, das ist alles mit Redundanzen aufgebaut. Also das hat seinen eigenen Flugplan-Daten-Processing-System, ich kenne nur die englischen Begriffe. Das hat quasi jedes System nochmal einzeln independent für sich und hat auch eine ganz eigene Radardarstellung. Und die sieht tatsächlich, muss man sagen, auch anders aus. Da muss man sich auch immer mal wieder reinfuchsen. Aber dadurch, dass ich auf Nachtdienste arbeite, im Nachtdienst kommt es ganz regelmäßig dazu, dass das System neu gestartet wird, wenn wir neue Patches kriegen oder wenn irgendwo mal tagsüber ein Fehler war, dann startet man das gesamte System nachts neu, das macht man nicht tagsüber und da komme ich in den fragwürdigen Genuss, ab und zu mal mit unserem Notfallsystem zu arbeiten. So, wo war ich? Ich war jetzt bei New York.
Ganz kurz, Zwischenruf, das ist ja, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ganz spannend. Ihr arbeitet ja mit einem Computersystem, was im Grunde durchläuft und jeder, der einen Computer hat und mal ein Update macht, weiß, dass dann das System einfach mal neu gestartet werden muss.
Also die Art und Weise, mit der so ein Flugsicherungssystem programmiert wird, wenn man sich das auch mal im Detail anschaut und auch einfach jeder mal, der mal was programmiert hat, so dieses Trial and Error, ich hack mal eine Zeile Code ein, guck mal, was der ausspuckt und dann verändere ich was und dann hast du plötzlich durch diese Veränderung den ersten Code zerstört, wo du denkst, wie geht das jetzt, ja? Und wenn man sich überlegt, wie komplex Flugsicherungssysteme ist und wie selten die tatsächlich ausfallen, das ist der reine Wahnsinn. Also dazu kommt auch noch, wir haben ja nicht nur ein System, was 24 Stunden läuft, sondern das ist halt die ganzen Bildschirme sind 24 Stunden am Tag an, weil die halt einfach dauerhaft ein Rad, also es gibt natürlich auch, man könnte auch sagen, wow, man könnte Strom sparen und den Bildschirm hochfahren, aber das hätte dann wiederum andere Konsequenzen. Ich glaube, das ist so eine aus der Gesamtbetrachtung aller Fakten, die man hat, ja, und da ist halt die Sicherheit immer bei uns der erste Faktor, den man sieht, ist das halt so programmiert, dass das System immer läuft und jede Konsole kann jederzeit quasi bedient werden. Und das sind so ganz abgefahrenes Teil eigentlich. Und wenn man sich überlegt, genau wie du sagst, ich gucke gerade so eine Serie von der Deutschen Bahn, da geht es um diese Sanierung der Riedbahn, ja, und dann meinen so Ingenieure, ja, wir müssen jetzt hier mal so ein System aufsetzen, weil das brauchen wir, das muss stabil laufen, weil das ist ganz wichtig. Und dann wird quasi der Chef von denen interviewt und dann sieht man nur dieses System im Hintergrund und zack, blub, ist dann plötzlich ein Blue Screen of Death, wo du sagst, ja krass, ja. Und das passiert halt, das passiert bei uns nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, passiert's mal, aber die Ausfallsicherheit ist so, so, so hoch, dass es fast nie passiert. So, und jetzt kommen wir wieder zurück, was ist in New York passiert? Den ist tatsächlich für knappe 90 bis 90 Sekunden bis 120 Sekunden irgendwie sowas in diesem Großraum-Zeitraum alles flöten gegangen. Ich hab das erst vor einer Stunde gelesen, das war für mich neu. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so genau, was da genau passiert ist. Das müssen wir mal nachschauen. Wird auch bestimmt aufgearbeitet. Aber das ist, wenn ich sage alles, meine ich, was bei uns normalerweise nie passiert ist, dass bei uns wirklich simultan auf einen Schlag plötzlich mehrere Sachen ausfallen, ja. Also sagen wir mal, wenn bei uns der Funk ausfällt, dann kann ich immer noch mit 80% aller Flieger, also der Funk ausfällt, das ist jetzt nichts, was regelmäßig passiert, dann habe ich erstens mal noch mehrere Schritte, also ich habe tatsächlich, ich will das jetzt gar nicht so im Detail erklären, weil ich glaube, ich darf das gar nicht so detailliert erklären, aber ich habe noch mehrere Redundanzsysteme dahinter, wie viele Stufen ich quasi, also es müsste nicht nur ein Funk ausfallen, sondern eine gewisse Zahl an Funken, sagen wir es mal so, ja. Und selbst wenn dann alle Funks ausgefallen sind, wenn das passieren sollte, kann ich immer noch über andere Art und Weisen mit dem Piloten sprechen. Und selbst wenn das nicht mehr geht, kann ich immer noch anhand der Flugplandaten, bei ganz vielen Fliegern gibt es eine Satcom-Verbindung, die ich auch anrufen könnte und dann mit einem Satellitentelefon mit dem Piloten immer noch sprechen könnte. Also wir haben, wenn man sich das überlegt, wie viele Redundanzen wir allein schon da haben, ja. Und ich sag mal jetzt quasi, wenn man das jetzt so plain sagen will, ist denen in New York das gesamte System flöten gegangen. Die hatten kein Bild mehr und kein Radar mehr. Und die konnten auch, also es war keinerlei One-or-Two-Way-Kommunikation mehr möglich. Und da sind quasi 2 Minuten, ich sag mal, ein Flieger fliegt im Anflugbereich, bisschen langsamer schon, aber er fliegt ja immer noch so knappe 4 Meilen pro Minute. Und 4 Meilen pro Minute mal 2, 8 Meilen, das sind so knappe 14 Kilometer. Das ist ganz schön spooky, wenn man sich das mal ganz ehrlich anschaut. Und da muss ganz genau geguckt werden, warum das passiert ist. Und das darf auf keinen Fall nochmal passieren. Und dann habe ich mich mit Kollegen drüber unterhalten. Und dann hieß es ja, ja, TCAS ist jetzt angesagt, wa? Also TCAS, darüber haben wir mal geredet, das ist das flugzeugseitige, mehr oder weniger letzte Notfallnetz, was verhindert, dass 2 Flugzeuge sich jemals zu nahe kommen sollen, was auch eine extrem hohe Ausfallsicherheit hat. Funktioniert hervorragend, funktioniert wirklich astrein. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass ja, wir reden ja gerade nicht über die Streckenkontrolle in 36.000 Fuß, wo TCAS vielleicht sagt, steigen und sinken. Also nur noch mal kurzer Exkurs, wie TCAS funktioniert. Mal gesetzt im Fall, es sind ganz viele Sachen schiefgelaufen und 2 Flugzeuge würden sich aus Versehen zu nahe kommen und ich hätte meine Arbeit nicht gut gemacht. Dann würde ab einem gewissen Parameter, die Parameter sind jetzt egal, die tun nichts zur Sache, aber irgendwann würden diese beiden Flugzeuge anfangen, miteinander zu kommunizieren und die Kommunikation, das rechnen die dann miteinander aus und was weiß ich, wie das genau funktioniert, aber dann kriegt der eine Flieger in seinem Cockpit angezeigt, du musst jetzt bitte sinken und der andere kriegt eine Anzeige, du musst jetzt bitte steigen. Und das machen die dann und in dem Zeitraum, wo die quasi diesen Anzeigen, diese Ansagen vom TCAS kriegen, da bin ich von meiner Arbeit entbunden als Fluglotse. Ich darf dann da nicht mehr eingreifen, bis diese sogenannte Resolution Advisory abgeschlossen ist. Dieser Exkurs mal zur Seite. In Reiseflughöhe hat man natürlich viel mehr Platz nach oben und unten, um zu sinken und zu steigen. Im Anflug ist irgendwann nicht mehr so viel Platz. Und ich habe im Kopf, dass man irgendwann quasi keine TCAS-Nachrichten mehr kriegt. Oder man kriegt sie noch, aber darf sie nicht folgen. Könntest du mich da mal bitte aufklären? Wie sind da die Parameter? Hast du die im Kopf?
Im Kopf habe ich die nicht, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Parameter, die davon abhängen, ob du steigst, ob du sinkst und unter oder über welcher Höhe du dich befindest. Und grundsätzlich hat das TCAS ja 2 Anzeige- oder Betriebsmöglichkeiten. Das eine ist erstmal so die TA, also Traffic Advisory, der Hinweis, dass irgendwo ein Flugzeug ist, das mir zu nahe kommen könnte, also eine Vorstufe, also ein Hinweis vielleicht, im Gegensatz zur Warnung, was dann die Resolution Advisory ist.
Darf ich kurz einmal einhaken? Wenn du so eine TA kriegst, ja, das ist ja dieses Traffic.
Genau.
Angenommen, du bist jetzt in der Strecke und fliegst gerade über Helsinki und dann kriegst du so ein Traffic, da würdest du dich aber schon aufrecht hinsetzen und mal gründlich gucken, ne? Das macht den Puls schon hoch, oder?
Es gibt auch ein Verfahren dazu, was wir dann machen. Genau, erstmal aufrecht hinsetzen, das ist so der Impuls und Reflex, den wir uns da auch antrainiert und angelernt haben. Und dann, je nachdem, wie das Flugzeug ausgerüstet ist, also wenn es ein Flugzeug ist, was noch kein ganz modernes TCAS beziehungsweise keine Schnittstelle zwischen TCAS und Autopilot hat, dann ist der nächste Callout IF Control. Da werden also wirklich auch die Hände an die Kontrollen gelegt, sprich an den Sidestick oder an den Steuerknüppel und an die Schubhebel, um im Falle einer Resolution Advisory dann sofort von Hand übernehmen zu können, weil das ist dann Pflicht, wenn dann tatsächlich die Resolution Advisory kommt, also Climb oder Descent, dann auch wirklich den Autopiloten sofort auszuschalten und zügig, aber nicht übertrieben zu reagieren. Das üben wir im Simulator sehr regelmäßig. Bei neueren Flugzeugen ist die Möglichkeit eingebaut, dass der Autopilot diese Resolution Advisory ausführt. Und da ist dann das Kommando, oder beziehungsweise nicht das Kommando, sondern der Callout ist dann nicht IF Control, sondern der ist dann TCAS Blue, nennt sich das beim Airbus. Das heißt, ich vergewissere mich, dass er den Autopiloten sozusagen armiert, also vorbereitet hat, im Falle der Resolution Advisory dann auch zu reagieren.
Das ist die Traffic Advisory und das verifizierst du quasi direkt.
Genau.
wie heißt das, Tikas Blue? Nee, wie heißt das?
Tikas Blue bedeutet Tikas einfach, Blue. dass auf meinem Primary Flight Display, wo ich sehen kann, welche Modi der Auto oder Modi der Autopilot gerade aktiv ist, ob der als nächsten vorgewählten Modus, den er möglicherweise braucht, quasi schon Tikas sich voreingestellt hat, sozusagen. Ja. Also das, was ich machen würde, wenn ich selbst fliegen würde, nämlich ich sage IF Control, wirklich nochmal bewusst an den Flieger zu fassen, ohne jetzt den Autopilot schon auszuschalten, aber eben mich darauf vorzubereiten, den Flieger zu übernehmen.
Aber sagst du tatsächlich bei einer Traffic Advisory schon IF Control?
Ja. Also, so. Ich sage Tikas IF Control, aber trotzdem bleibt der Autopilot erstmal drin.
Und
das IF ist quasi, um mich und den Kollegen und die Kollegin eben dran zu triggern, jetzt mit dem Tikas-Szenario sozusagen, und wenn jetzt die Resolution Advisory kommt, weil das ist ja durchaus wahrscheinlich, dann kann ich sofort reagieren und muss nicht erstmal anfangen, mich zu orientieren und hingucken, wo muss ich jetzt hinfassen, sondern ich bin quasi schon mental geprimed auf die Resolution Advisory. Okay. Weil da geht es wirklich um Sekunden. Die Reaktionszeit bei einer TA, da reden wir so von 40, 50 Sekunden etwa bis zum nächsten Punkt der nächsten Annäherung. Bei einer Resolution Advisory, da ist es eher im Bereich von 20 bis 30 Sekunden. Und deswegen muss man da eben schnell reagieren. Entweder reagiert man selber oder der Autopilot reagiert. Und man vergewissert sich eben, dass man selbst bereit ist zu reagieren oder dass der Autopilot sich selbst darauf eingestellt hat, schnell zu reagieren.
Und dann kannst du ganz grundsätzlich auch davon ausgehen, wenn du Tikas Blue, dann ist der armiert und der reagiert quasi dann mit der Verkündung einer Resolution Advisory. Dann fängt er auch direkt an zu sinken oder zu steigen.
Genau.
Inklusive Thrust Settings, also dass er das dann auch Triebwerk Schub erhöht, wenn er steigen muss.
Ja, ja.
Also die Speed hält er quasi auch immer noch so.
Ja, okay. ja.
Und sonst müsstest du quasi zweimal drücken, ich zeige das gerade auf der Kamera, ihr seht es, ihr hört es nicht, was ich zeige, mit dem Daumen der rechten Hand als Kapitän, weil der Thrust-Leveler hat auf der linken Seite des Thrust-Levers den Autopilot und Autothrust-Disengage-Knopf,
Auf beiden Seiten.
Auf beiden Seiten sogar, okay.
Ja, genau. Okay. Und den Autopiloten, den deaktiviere ich am Side-Stick, auch mit einem roten. Ich glaube, das ist ein roter Knopf, genau.
Ach so, Autopilot am Sidestick, Autothrust am Thrust-Lever.
Genau.
Du könntest
nicht
mit dem.
Siehst du. Also, ich kann nicht mit einem Knopf beides deaktivieren. Okay. Ich kann.
Ist auch sinnvoll, unterschiedlich. Dass du nicht aus Versehen, du willst eigentlich nur Autopilot, da kann man sich ja direkt wunderbar ein Szenario vorstellen, wie man eigentlich nur den Autopilot deaktivieren wollte und gar nicht mental wahrgenommen hat, dass der Autothrust-Lever, der Autothrust, auch deaktiviert ist und dann plötzlich halt mit Idle-Thrust rumfliegt, was man gar nicht wollte. Ja, sehr gut.
Sind auch zwei getrennte Systeme. Und da gibt es natürlich noch ein paar Feinheiten. Was ist, wenn ich aktuell noch von Hand fliege oder je nach Flugphase, was macht der Autopilot jetzt eigentlich gerade oder in welchem Modus ist der Autothrust? Gerade wenn du zum Beispiel im Steigflug bist, dann ist er ja auf Steigleistung eingestellt. Wenn du im Sinkflug bist, kann sein, dass er auf Leerlauf steht. Und dann muss man da wirklich genau hingucken, was wir sowieso immer machen, wenn wir ja irgendwas an der Fluglage ändern oder eine Änderung antizipieren. Was ist im Autopiloten gerade eingestellt oder im Flight Director, wenn der Autopilot nicht an ist, sondern ich nur dem Kreuz hinterher fliege oder wenn ich sogar ganz frei von Hand fliege? Und ist das sinnvoll und was kommt als nächstes?
Und das ist, jetzt driften wir ab, das passiert uns immer, das ist aber so, im Managed,
deswegen machen wir das ja auch.
Ja, genau, im Managed Flight, also das heißt im Managed Thrust, da kontrolliert ja der Autopilot die Thrust, ist das richtig?
Nee, der Autothrust kontrolliert.
Ach, der Autothrust, ja. Aber jedenfalls, aber das ist ja auch beim Airbus so, dass der immer quasi auf der gleichen Thrust, also der Thrust-Lever, der Schubhebel, der bleibt immer an der gleichen Position. Ja. Du kannst visuell an dem ja nicht verifizieren, ob der jetzt gerade irgendwie mehr Gas gibt oder weniger Gas gibt. Ja. Das siehst du nur an dem N1-Drehzahl-Ding.
Genau. Mhm.
Genau. Boeing, auch neue Generation, alte Generation, bewegt sich der Thrust-Lever, richtig?
Bei der neuen weiß ich es nicht, bei der alten hat er sich bewegt und bei der MD-11, wo ich früher geflogen bin, hat er sich auch bewegt, was und natürlich ganz angenehm ist, weil du siehst dann immer so aus dem Augenwinkel, wo gerade der Schub steht. Andererseits gewöhnst du dich auch auf dem Airbus sehr schnell dran, dass du halt auf die Anzeige, auf die Instrumente guckst, also fliegen nach Zahlen, wirklich, was steht da gerade, weil bei den neuen hörst du das auch gar nicht mehr, also die sind Triebwerke so leise und dann haben wir noch Kopfhörer, die lärmkompensiert sind und deswegen, oder geräuschkompensiert und deswegen musst du wirklich ganz bewusst auf die Zahlen gucken, wo ist der Schub gerade eingestellt.
Das heißt ganz grundsätzlich, ich habe jetzt eine Frage zum Thrust-Lever, das interessiert mich gerade. wir sind jetzt an einer Startbahn, der Flieger startet bald, da gibst du Toga-Thrust, ne? Mittels eines Knopfs. Und wenn du diesen Knopf drückst, schiebt der Gashebel sich ganz nach vorne? Nee. Achso, nee, du gibst kein Toga, du gibst ja, das machst du ja nur, wenn du tatsächlich einen Grund hast für Durchstarten. Das ist ja 100% Thrust. Das ist
also ein zweifaches Nein, das erste Nein, genau, ich gebe keinen Toga, das gebe ich nur. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal in echt gebraucht habe, wenn, dann war es äußerst selten. Sondern Flex-Takeoff. Das ist ein reduzierter Startschub, den wir uns vor jedem Flug ausrechnen, wie viel das ist, beziehungsweise, also wir rechnen das aus, aber der Flieger rechnet sich das auch aus und setzt es dann automatisch dahin. Wir müssen entsprechende Werte eingeben, um dem Flugzeug vorzugeben, was es da einstellen soll. Und das wird dann beim Start gesetzt. Aber da drücken wir keinen Knopf und das ist das zweite Nein, sondern wir schieben quasi die Schubhebel auf diese Notch, nennt sich das, also auf einen markierten Bereich, da wo die Schubhebel sind, wo der Auto-Thrust-Computer, der
das den Schub regelt. Das ist ja der zweite von oben quasi. Der oberste ist Notch ist Toga, danach kommt Flex Detent, genau. Und danach kommt Climb Thrust. Climb, genau.
Und also Toga ist vielleicht die Abkürzung, also Toga steht für TO ist Takeoff und GA ist für Go-Around. Also das ist das, was man wirklich maximal beim Start benutzen könnte, wenn man es bräuchte, bei einem sehr schweren Flieger auf einer sehr kurzen Stadtbahn oder mit hohen Bergen dahinter. Und GA ist die Standardstellung für den Go-Around. Also das brauche ich schon häufiger. Das ist auch wirklich Standardverfahren beim Durchstarten. Erstmal auf Toga, wirklich maximalen Schub fürs Durchstarten, weil da willst du ja aus einer Sinkflugbewegung wieder in den Steigflug übergehen. Aber beim normalen Start brauchen wir das so gut wie nie.
Okay, und dann bist du gestartet mit dem Flex Thrust Detent. Ja, ist das genau. Der Begriff richtig Detent auch, ne?
Notch oder also die Notch, die Toga Notch oder die Flex Notch. Also bei uns heißt es.
Was ist denn auch nochmal Detent? Woher kommen wir?
Detent gibt es auch, lass mich kurz überlegen, war das vielleicht bei Boeing so oder ist das in einem anderen Zusammenhang? Also bei den Thrust-Levern ist es auf jeden Fall die Notch. Aber vielleicht kann man auch Detent sagen, ja.
Thrust-Lever-Detents. Nee, ich weiß gar nicht, woher ich das kenne, aber ich gebe gerade kurz Thrust-Detent ein und jetzt kommt ein Video, Airbus Thrust-Lever-Detents explained. Ich glaube,
okay, ja, vielleicht das heißt kann es das auch.
Vielleicht zu, ja.
Ist es Synonym.
Witzig, dass ich da irgendeinen Begriff irgendwo mal aufgesammelt habe. Ja. Und sobald du quasi aus dem Flex-Thrust rausgehst, Gear up ist oder wann, gehst du in den Climb-Detent? Also Climb-Notch?
Nee, das ist eine Höhe, die festgelegt ist, entweder durch ein Standardverfahren oder durch lokale Vorgaben. Das ist in der Regel entweder 1000 Fuß über der Flughafenhöhe, also rund 300 Meter. Aber es kann auch aufgrund von lokalen Vorgaben in 1500 Fuß, also 500 Meter sein oder sogar noch höher oder in einer ganz anderen Höhe. Und das ist die sogenannte Thrust Reduction Altitude.
Thrust Reduction Altitude auf den Climb-Notch, Climb-Detent. Genau. Und wenn du dann den Autopiloten aktivierst, bleibt der in der Climb-Detent-Dingens? Oder, weil es gibt jetzt weiter unten drunter keinen weiteren Notch mehr, ne?
Ja, da hilft es zu verstehen, was eigentlich die Stellung der Schubhebel bedeutet. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Eingabesystem für den Thrust-Computer, also was der an Schub regeln soll. Und mit der Stellung der Schubhebel gebe ich ihm den maximalen Schub vor, den er in dieser Phase regeln kann. Also beim Start kann ich den maximalen Schub abrufen, bei Flex eben ein bisschen weniger. Dann bei Climb ist es der maximale Schub, den er für den Steigflug braucht. Und das ist auch das, was maximal
Continuous ist es ja auch, also so von wegen, das ist die maximale Schubmenge, die du über längere Zeit.
Genau, das ist dann MCT, okay. Maximum Continuous Thrust, das ist okay. Das gleiche wie Flex. Also Flex MCT ist diese Notch und das ist quasi, der hat dann den Bereich zwischen Leerlauf und Climb Thrust oder MCT, Max Continuous Thrust, wo er dann je nach Bedarf, also wenn wir im Steigflug sind, gibt er den maximalen Schub in dem Bereich. Im Reiseflug regelt er eben die Geschwindigkeit so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel langsamer wirst aus irgendeinem Grund, dann gibt er maximal Climb Thrust, um die Geschwindigkeit wieder aufzuholen.
Okay.
Aber ich muss da manuell nichts machen. Das ist einfach das ist der festgelegte Bereich, den er ausnutzen kann.
Und das heißt, dein Thrust Lever ist in Reiseflughöhe auf CL oder MCT?
Genau. Nee, auf Climb.
Auf Climb Thrust, okay. Und jetzt kommen wir zu
auf MCT ist er nur, kurzer Side-Effekt, im Falle eines Triebwerksausfalls. Also wenn ein Triebwerk ausfällt, wird das andere auf MCT.
Das ist Teil gestellt. Ist es Teil der Memory-Items oder ist es Teil der Checkliste?
Ja, also Memory-Items für Triebwerksausfall gibt es beim Airbus nicht mehr. Okay. Dafür haben wir unser ECAM-Procedure.
Okay. Ja, klar, okay.
Das zeigt es uns dann an, dass wir das...
Das zeigt, zeigt es euch in der Farbe an und sobald ihr es gemacht habt, verschwindet es wahrscheinlich sogar auch, ne?
Ja, genau. Also es zeigt sogar auf dem Primary Flight Display an. Also da, wo der Autopilot-Modus, der Thrust-Mode angezeigt wird, da blinkt dann Thrust-MCT und dann weist uns darauf hin, dass wir jetzt eben Max Continuous Thrust einstellen sollen. Weil das ist nämlich das, womit du das andere Triebwerk noch maximal durchgehend belasten kannst und das brauchst du unter Umständen auch, weil du halt auch noch ein Triebwerk hast.
Okay, interessant. Jetzt kommen wir auch zu meiner Frage. Meine Frage ist nämlich das ganze Zeug dazwischen gar nicht, ja? Wenn du dann im Approach bist, ja, und dann bist du, keine Ahnung, bei den Minimums und entscheidest dich aus irgendeinem Grund, einen Go-Round zu fliegen, wie wird der Go-Round an den Computer mitgeteilt, dass du den initiierst? Durch das Vorwärtsschieben der Thrust-Lever auf Toga oder gibt es einen Toga-Knopf?
Nein, es gibt keinen Toga-Knopf.
Hat Boeing einen Toga-Knopf?
Also die 737, da hattest du einen Knopf auf den Thrust-Levern. Ja.
Daher kenne ich den Toga-Knopf. Deswegen
und den hast du gedrückt und dann fährt er alleine nach vorne.
Genau.
Da bewegen sich ja die Schubhebel.
Ja, genau. Ah ja, genau. Ah ja, genau. Weil es gibt nämlich doch Incidents, wo aus Versehen durch das fälschlicherweise Drücken des Toga-Knopfs was passiert ist. Dass aus Versehen in der Landung Toga aktiviert wurde. Ja. Und das kann also bei Airbus nicht passieren. Toga. Nee.
Bei Airbus schiebst du die Schubhebel nach vorne in die Toga-Notch. Und dann passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Dann weiß das Flugzeug, jetzt bin ich im Go-Around, in der Go-Around-Phase. Da müssen mit den Bedingungen erfüllt sein. Die Klappen müssen auch mindestens einstehen und so weiter. Aber dann wird quasi im
Was müssen Auto die Klappen? Sorry, wie bitte?
Auf mindestens, also sie müssen
Auf mindestens nicht, auf einstehen, also überhaupt genau, ausgefahren
also,
sein.
Okay. Genau. Also sie dürfen nicht komplett eingefahren sein.
Aber so. Dürftest du mit 1 landen? Oder gut, es kann auch sein, dass du schon bei Thrust, also bei Flaps 1 noch nicht weitergeflogen bist und einen Go-Around angewiesen fliegst.
Genau.
Dann fliegst du halt einen Go-Around. Genau. Okay,
Genau. Und dann schiebst du die Thrust-Lever nach vorn und dann weiß der Autopilot, der muss jetzt einen Go-Around kommandieren, entsprechend wird der Flight Director, wenn du von Hand fliegst, angesteuert, dass er eben dir anweist, die Nase nach oben zu nehmen, wenn der Autopilot drin ist. Das ist zum Beispiel, wenn du einen Low-Visibility-Approach machst, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also bei Nebel landest und dann am Minimum nichts siehst, dann willst du ja auch oder musst du ja auch durchstarten. Und dann bleiben die Autopiloten beide drin und der Autopilot nimmt dann auch von alleine die Nase wieder hoch auf die entsprechende Pitch, also die Lage. Okay.
Das heißt, es wäre auch tatsächlich, das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen für eine K2- und K3-Landung, dann wäre die Hand des Pilot Flying tatsächlich auch auf dem Thrust-Lever, obwohl er gar nichts damit macht, obwohl er nichts damit zu tun hat, obwohl sich das Ding nicht bewegt, in der Nähe, also die ganze Zeit oder in der Nähe der Minimums?
Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit.
Die ganze Zeit. Also irgendwann im Laufe des Anflugs legst du dann die Hand da drauf, je näher du an den Boden kommst.
Ja, also je wahrscheinlicher es potenziell ist, dass es halt ein Go-Round geben könnte. Ja, und dann bleibst du quasi wirklich auch, bis der Flieger selbst gelandet ist. Also es ist ja bei der K3 Bravo ein Autoland und selbst wenn du 10 feet above ground bist und er dann schon Retard macht, also dann auch tatsächlich retardet, bleibst du noch mit der Hand auf dem Ding drauf, weil du könntest ja ein Go-Round initiieren wollen.
Ja, und wenn ich nicht durchstarte, dann muss ich trotzdem die Hand da dran lassen, weil ich muss dann die Schubhebel selber auf Idle ziehen.
Das musst du selber machen. Retard musst du selber machen.
Ja, das musst du.
Und das machst du dann auch in dem Moment, wo der Call-Out-Retard kommt?
Genau. Interessant. Also, weil er steht ja immer noch auf Climb, also in der Climb-Notch stehen die Thrust-Lever und er sagt dann Retard, er zieht auch selber den Schub auf Idle, das macht er auch selbst, aber ich führe dann trotzdem die Thrust-Lever mit auf Idle. Und will ja dann auch irgendwann einen Umkehrschub aktivieren. Also spätestens dann muss ich sie ja auf Idle zurückgezogen haben, um dann wiederum in den Reverse-Bereich zu kommen, wofür ich sie wieder noch weiter ein Stück zurückziehen muss.
Mann, sind wir abgedriftet. Hast du noch was? Oder sollen wir zurück zu TCAS?
Ich hatte gerade noch eine Sache noch für Feinschmecker und für Freunde der neuen Flugzeuge. Es gibt in neuen Flugzeugen einen sogenannten Soft-Go-Around-Mode, den du erreichen kannst, wenn du auf Toga nach vorne geschoben hast und dann gleich wieder eine Notch zurückziehst. dann reduziert er ein wenig den Schub beim Durchstarten. Weil wenn du ein sehr leichtes Flugzeug hast oder eine sehr niedrige Höhe, auf die du erstmal nur steigen darfst, da gibt es so ein paar Flugplätze, da ist die sogenannte Go-Around-Altitude, also die Höhe, auf die du erstmal im Standard-Fehlanflugverfahren steigst, relativ niedrig. Und wenn du halt einen leichten Flieger hast und relativ viel Schub, dann bist du da sehr schnell. Und da kann es helfen, also einen Soft-Go-Around-Mode zu nutzen, um den Schub etwas zu reduzieren und nicht ganz so schnell zu steigen.
Und wie lange musst du da im Toga-Lever Detent sein?
Einmal vor und dann kannst
du. Das ist auch wirklich quasi instant, der aktiviert das.
Du guckst halt, ist Toga aktiv, okay, du siehst es ja auf deinem
FMA. Das verifizierst du schon noch, dass Toga aktiv
ist. Du verifizierst es. Und da passiert auch ganz viel bei so einem Go-Around. Das ist super faszinierend und spannend. Das ist quasi CRM, also Crew Resource Management, oder besser gesagt noch MCC, Multi-Crew Concept in einer Nutshell oder komprimiert. Weil das Kommando ist dann Go-Around, das sagt einer von beiden, normalerweise der Pilot Flying, schiebt dann die Thrust-Lever nach vorn, dann verifiziert er, oder es verifizieren beide, dass das Signal richtig angekommen ist beim Autopiloten oder beim Flight Director, indem der fliegende Pilot vorliest, was in diesem Bereich des Instruments steht, was der Autopilot eben macht. Und da sieht man dann eben, ob das wirklich auch jetzt im Go-Around-Modus ist, liest das entsprechend vor. Dann sagt der, also liest es vor, genau, und dann sagt der andere wiederum positiv, also wenn das Fahrwerk schon draußen ist, der Pilot Monitoring sagt dann positive Climb, um dem Pilot Flying wiederum zu signalisieren, das Flugzeug geht jetzt wieder nach oben und nicht weiter nach unten, also wir steigen wieder. Dann sagt der Pilot Flying wiederum Gear Up, was der Pilot Monitoring wieder bestätigt und das Fahrwerk einfährt. Und dann ist das Flugzeug quasi wieder richtig konfiguriert, um zu steigen und nicht weiter zu sinken. Und das passiert alles innerhalb von 5 Sekunden.
Wie eine kleine Symphonie.
Ja. Wie eine kleine Symphonie. Und wenn man dann ein bisschen Zeit und Luft hat, kommt dann die Kadenz sozusagen in der Symphonie, in dem der Kapitän eine Ansage macht, um die Passagiere und die Kabinencrew zu informieren und zu beruhigen, warum wir durchgestartet sind, weil das doch tatsächlich viele Leute erschreckt. Und letzter Satz dazu, weil das war für mich auch so ein erhellendes Erlebnis in meiner Kapitänsausbildung. Wir sind auch durchgestartet bei einem Anflug und relativ spät, und zwar so spät, dass wir sogar die Landebahn kurz berührt haben beim Durchstarten, was natürlich schon ungewöhnlich ist, auch selbst für viele Flugbegleitende. Und ich habe dann im Gegenanflug, wir sind dann durchgestartet, auf die Höhe gestiegen, wieder einmal am Platz vorbeigeflogen und wieder anzureihen für den Anflug. Und dann habe ich da eine kurze Ansage gemacht, eben erklärt, was der Grund war, habe mich dann beim Aussteigen an die Türe gestellt und die Gäste verabschiedet. Und ganz viele Gäste haben sich dann ausdrücklich für den sicheren Flug bedankt. Und das fand ich so schön einerseits, aber auch interessant, dass man wirklich durch Kommunikation und durch Erklären und den Leuten das Gefühl geben, wir sind davon da, Menschen, wir wissen, was wir tun, wir können es erklären, wir können es begründen, ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben.
Ja, cool, schön, freut mich, wunderbar.
Tikas,
ja genau. Wir waren irgendwie bei Tikas und es ging, glaube ich, so ein bisschen um, dass ich habe halt gesagt, ich glaube, es ging darum, dass die neueren Flieger Tikas auch automatisch ausführen, inklusive Thrust-Lever verstellen und sowas.
Genau, und was in bestimmten Höhen passiert. Und tatsächlich unter, ich sage jetzt mal ganz grob 1000 Fuß, wie gesagt, gibt es verschiedene Abstufungen, wird zum einen nicht mehr ein Sinken angewiesen. Also es gibt ja Climb und Descent, da wirst du nicht weiter angewiesen zu sinken, weil du dann relativ schnell dich dem Boden nähern würdest. Und unterhalb einer bestimmten Höhe wird dann auch gar keine Resolution Advisory mehr angewiesen, weil das dann einfach keinen Sinn mehr macht. Und da musst du dann einfach selber rausgucken und selber eine Strategie haben.
Wie das heißt, sagen wir mal jetzt 1000 Fuß über Platz, in 900 Fuß würde angenommen, in zwei Flieger fliegen sich einfach in 900 Fuß über Platz so aufeinander drauf, so aufeinander zu. Da würde der eine dann halt kein Descent mehr kriegen, weil das Descent lokal unterbunden werden würde, während der andere noch ein Climb kriegen würde?
Kann ich nicht sagen, kommt so ein bisschen auf die Logik drauf an. Es gibt ja auch nicht nur Climb und Descent, es gibt ja auch Monitor Vertical Speed oder Maintain Vertical Speed, also einfach die Sinkrate, auch wenn die null ist, quasi beizubehalten, weil du kriegst ja nicht nur diese Warning oder diese Advisory, was du tun sollst, sondern es wird ja auch genau angezeigt, wie du die ausführen sollst. Also du siehst dann auf deinem, in dem Fall Vertical Speed Indicator, also der die Steig- und Sinkrate anzeigt, einen Bereich, der ist rot und einen Bereich, der ist grün. Und dann sollst du oder der Autopilot eben das Flugzeug im grünen Bereich halten. Und es kann durchaus sein, dass es ist, weiter bei Null zu bleiben, also jetzt nicht weiter zu steigen oder zu sinken, sondern weiter Level, also geradeaus zu fliegen. Es kann aber eben auch ein Bereich sein, dass du jetzt mit 2000 Fuß pro Minute steigen oder sinken sollst. Okay. Und da hast du 5 Sekunden oder 2,5 Sekunden Zeit, es entsprechend einzunehmen. Da gibt es auch noch sogenannte Reversal Advisories. Also wenn du eine hast, aber dann plötzlich das System errechnet hat, dass es besser ist, genau in die andere Richtung jetzt zu fliegen, also vertikal, jetzt statt zu steigen, zu sinken oder umgekehrt, dann musst du das entsprechend auch zügig umsetzen. Und ja, es wird halt einfach ein optimaler Pfad für beide Flugzeuge errechnet, um den maximalen Punkt der Annäherung wieder auseinander zu zerren.
Ja, okay, verstehe.
Und wie du schon eingangs gesagt hattest, also es ist ein fantastisches System, das wirklich sehr zur Sicherheit in der Fliegerei beigetragen hat, in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen.
Ja, also das, wenn man sich ganz konkret vorstellt, ich habe das ja gefragt, weil ich mich mit Kollegen darüber unterhalten hatte und dann ging es darum, ob dann quasi TCAS-Control angesagt war statt Tramon oder wie die das, nee, das heißt nicht Tramon, wie heißen die das?
Tracon,
ja, genau, das ist doch die, wenn man in der Terminal Area eines Flughafens bist du doch in den USA, ja. Tracon. Genau. Tramon ist was anderes, das machen wir auch in Deutschland hier tatsächlich. Das ist, wenn man der Kontrolleur eines militärischen Sperrgebiets ist, was wozu tatsächlich auch teilweise zivile Fluglotsen die Erlaubnis und Lizenz haben für.
Ich kenne den konkreten Fall jetzt nicht, ich finde es aber ganz spannend. Also TCAS ist ja kein Kontrollsystem, das ist ja wirklich nur ein Sicherheitsnetz. Also deswegen TCAS Control, da schüttel ich mich erstmal so ein bisschen, weil das ist eigentlich nicht das, wofür es sein soll. Ich glaube auch tatsächlich, du merkst das erstmal gar nicht, weil wenn keiner mit dir redet, wobei in New York wird ja eigentlich ständig irgendwie geredet. Also ich glaube, wenn es da erstmal still ist, dann ist es schon merkwürdig. Aber dann fliegst du halt erstmal das weiter, wofür du als letztes geklärt wurdest. Also wie bei so einem Loscom oder bei einem Funkausfall, wenn du den selber merkst, hast du ja erstmal ganz klare Regeln, nämlich dass du mit der letzten Freigabe weiterfliegst. Und wenn du im Anflug bist, klar ist natürlich die Frage, das ist sowieso
eine spannende Transition, Frage. Fliegst du einen Vektor, ja? Weil mit einem Vektor im Anflug, das ist natürlich...
Ja, und ich weiß nicht, ob der Tower betroffen war, aber wenn du jetzt keine Landefreigabe hast und das siehst vor dir eine freie Landebahn, landest du trotzdem oder startest du
durch? Ja gut, das ist ja erstmal kein Problem, sobald man merkt, also das muss man fairerweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Regularien in den USA sind, in Deutschland ist ja quasi immer noch eine der wichtigsten Vorgaben, die immer noch gegeben wird, dass auch bei einem kompletten Flugausfall des Towers immer noch per Landepistole gelandet werden kann, also jeder deutsche internationale Flughafen ist mit Landepistolen ausgestattet, das ist eigentlich auch ganz interessant, ich weiß nicht, das wissen wahrscheinlich die allerwenigsten, dass man einfach per grünem Licht und per rotem Licht und per weißem Licht und blinken und an und aus oder was auch immer, kann man tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Tower und Flugzeugbesatzung ermöglichen. Ja.
Habe ich mal ausprobiert tatsächlich. Ich war mal mit einer Schülergruppe auf einem Tower, auf einem größeren deutschen Flughafen und da haben die uns das auch gezeigt. Und zufälligerweise bin ich am nächsten Tag selbst als Pilot zu diesem Flughafen geflogen und der nette Lotsenkollege hatte auch an dem nächsten Tag Dienst. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir das eigentlich mal ausprobieren könnten, ob wir uns mal, wenn wir auf dem Endanflug eingedreht sind, bei 10 Meilen, also bei fast 20 Kilometer, ob er uns nicht mal anleuchten könnte, dass wir mal sehen, wie das aussieht. Und es war wirklich gut zu sehen.
Das glaube ich auch.
Das war nett, war schön, ja.
Jedenfalls, man kann das natürlich überhaupt nicht aus der Distanz bewerten, wie da, was für Implications das hatte und wie groß der Ausfall war und was da genau daraus folgte. Ich will das auch gar nicht, das ist ja wie bei allem in der Flugsicherung, da kannst du 17.000 Spekulationen machen und in der ganzen Fliegerei, aber gibt es irgendwann mal, wird es dazu auch ein Investigation geben von der FAA, ein Report, und da wird beschrieben werden, was daraus passiert ist und was man eventuell für Schlüsse ziehen kann. Und da wird gegebenenfalls auch einem Unternehmen oder einem Flughafen auf die Finger gehauen. Potenziell ist das überhaupt nicht, also ich möchte das niemals erleben, dass ich 2 Minuten lang sowohl Kommunikation als auch Bild von meinen Flugzeugen verliere. Ja, 2 Minuten klingt so, 2 Minuten, aber man braucht sich einfach mal vorstellen, allein auf der Autobahn. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil auf der Autobahn hat man ja Reaktions-, also das ist ja ein ganz schlechtes Beispiel, vergessen wieder, ja. Aber einfach, das ist, selbst wenn es 30 Sekunden ist, es ist ein schrecklich langer Zeitraum. Aber das ist halt für uns Flugsicherung, ist das ein Safety-Net. Ist, wir machen es uns überhaupt nicht auf diesem Safety-Net bequem. Aber es ist so gut zu wissen, dass ganz tief unten, kurz vorm Boden, in ausreichender Höhe noch ein Safety-Net ausgespannt ist, was so gut funktioniert wie TCAS. Und das war einfach für uns die Frage, ja, ganz ernsthaft, wenn sowas passieren würde und die Flieger, die quasi die Transition abfliegen, um das quasi euch Zuschauern auch zu erklären und zu erläutern, die fliegen die Transition ja nicht in 1000 Fuß ab, sondern in 5000 Fuß, teilweise sogar noch höher. Das heißt, da ist überall, sind quasi die Flieger erstmal noch durch TCAS geschützt, coolerweise.
Ja, wobei wirklich die Frage ist, wie eng wird das dann und fliegen die wirklich die Transition oder bis zu Under Radar Vectors, weil ganz viele Flughäfen wird ja mit Radar Vectors gearbeitet. Und wirklich auch dieser Fall, für mich, das überlege ich mir oft, klar, du hast die Lichtzeichen an den Towern, aber wenn du wirklich schon sehr tief bist, kannst du schnell genug ein Lichtzeichen vom Tower kriegen. Und wenn du aus irgendeinem Grund halt keines kriegst,
du redest gerade über die USA, da kriegst du 6 Minuten vor Landung mit 5 Fliegern vor dir noch eine Landefreigabe.
Ja.
Also das ist ja so. Du bist ja teilweise Number 7 in line, clear to land. Das ist ja eine gelebte Realität da.
Ja, auch in Europa gibt es Länder, wo das so ist. Aber ach, wenn ich jetzt halt nicht in Europa bin, sondern jetzt mal hier meine Homebase Frankfurt. Ja. Wenn du
nicht in den USA bist, sondern in Frankfurt. Ja, in Frankfurt kriegst du teilweise erst 10 Sekunden vor Touchdown die Landefreigabe. Ja,
oder in London, da ist es am engsten. Also kann es wirklich sein, da bist du in 100 Fuß und kriegst da die Landefreigabe. Ja. Und was mache ich jetzt, wenn ich die Landefreigabe nicht kriege?
Dann ist ganz einfach, du musst einen Go-Round fliegen.
Das ist halt die große Frage. Ja. Mache ich das wirklich, wenn die Bahn vor mir sichtbar frei ist und der Flieger vor mir ist abgerollt? Also wir versuchen immer wir nennen es immer safer course of action. Ist es wirklich sicherer, dann durchzustarten? Es ist wahrscheinlich beides sicher, aber es ist auch berechtigt, darüber nachzudenken, ob man nicht auch dann landen kann.
Jetzt spricht der Fluglotse in mir, no landing without a clearance, ja? Also, jetzt mal andersrum, wenn du mich nach meiner Erwartungshaltung fragst, wenn ich dir keine, ich bin jetzt kein Tower-Lotse, ich habe auch viel zu wenig Wissen darüber. Das ist nämlich sowas von einer anderen Welt als das, was ich mache. Aber meine Lion Tower Erwartungshaltung wäre no clearance to land, go around. Ganz einfach. Also ja, aus welchem Grund auch immer die Clearance nicht erfolgt ist.
Ja.
Weil muss man einfach im Zweifelsfall ja auch schon auch sagen, letztlich you never know. Aber gut,
es ist sehr hypothetisch.
Genau, das ist jetzt sehr hypothetisch. Da gucken wir uns quasi diesen marginalsten Fall an.
Und Zeit hat natürlich recht. Beim Abhören der Folge ist mir aufgefallen, dass wir aneinander vorbeigeredet haben, beziehungsweise das, was ich sagen wollte, auch anders verstanden werden konnte. Ich war nämlich gedanklich noch in dem Szenario eines Funkausfalls und wollte da die Frage in den Raum werfen, ob es wirklich sinnvoll ist, in so einer Situation durchzustarten ohne Funkkontakt oder nicht doch, wenn die Landebahn vor einem liegt und alles frei ist, zu landen. Natürlich gilt der Grundsatz No Landing Without a Clearance und ich würde bis zum Schluss versuchen, eine Landefreigabe zu bekommen. Ich bin auch noch nie ohne Landefreigabe gelandet.
Mir geht es eher um die broader picture, ja, diese Konstellation, die da war, da haben wir uns gerade mit den Kollegen drüber unterhalten. Gab es das Safety in der TCAS noch und wir wussten schlicht und ergreifend einfach nicht genau, ab welcher Höhe die TCAS, also wir wussten uns, war das irgendwie allen bewusst, ab irgendeiner Höhe ist TCAS unterdrückt oder
also spuckt
gar nichts mehr aus.
Ja, grob über 1000 Fuß.
1000 Fuß,
ist TCAS noch nutzbar.
Und so wie viele Minuten Flugzeit ist 1000 Fuß noch, wenn man das mal so rum umrechnet? 3 Minuten, oder? Ungefähr? 300 Fuß pro Minute?
Im Endanflug bist du bei 600, 700, 800 Fuß pro Minute. Also das ist eine gute Minute.
Flugzeit. Gute Minute noch. Okay. Ja, das heißt, das ist wirklich auch nicht, das geht nicht mehr um Flughafen-Nahbereich, sondern es ist kurz vor Landung.
Ja, es ist wirklich kurz. Da bist du dann in, 1000 Fuß bist du noch 300 Meter hoch. Das ist dann ungefähr, das ist genau 3 Meilen vor der Landebahn. Also 5 Kilometer vom Flughafen. 300 Meter Höhe, genau. Und bis zur Landung, ja. Also ein bisschen mehr als eine Minute bis anderthalb Minuten.
Ja, okay. Gut, wunderbar. Dann haben wir uns aber hier reichlich verquatscht, über 30 Minuten über TCAS geredet.
Ja, schön.
Und das Ganze drumherum. Ist jedenfalls was ganz Spannendes, dass sowas passieren kann. Sollte eigentlich nicht passieren. Ich bin gespannt, was da die NPR, die National ich weiß nicht, was die NPR ist, aber die würden das jetzt jedenfalls, warte mal, ich muss jetzt kurz rausfinden, was die NPR ist.
NTSB, oder?
Ja, beziehungsweise in dem Fall ist es ja kein, ich glaube, NTSB kümmert sich tatsächlich nur um Flugzeugsachen. Ich glaube, das ist die FAA. Das ist doch
National Transportation, ja, okay.
Also ich glaube, wenn es einen Crash gab, ja, kommt NTSB, sobald du, ja, das ist so.
Okay, dann FAA.
Aufklärung von Unglücksfällen im Transportwesen. Das ist so ein bisschen wie die BFU. Die BFU kommt ja tatsächlich wirklich auch nur dann raus, wenn es einen Unfall gab. In allen anderen Fällen würde bei uns zum Beispiel konkret das BAF die Untersuchung leiten.
Okay.
Oder die DFS selber, wenn es quasi ein minor ist, also wenn es ein kleinerer Zwischenfall ist. Jetzt in dem Zwischenfall, der so groß ist, würde ganz bestimmt die Aufsichtsbehörde drüber, also in unserem Fall das BAF, mit eingeschaltet werden. Aber gut, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Jedenfalls spannende Geschichte da drüben in den USA. Aber bin gespannt, was da rauskommt, was die FAA da raushaut.
Ja, sehr interessant.
Genau. So, Tim.
Und wie immer schön in der Fliegerei, sich in Szenarien mal reinzudenken und zu überlegen, was würde ich denn in der Situation machen.
Ja, ja. Also du kannst dich ja gerne mal mit deinen Kollegen darüber unterhalten. Ich habe ja auch, ich kann auch gerne mal mit Tower-Kollegen reden, aber dieser Fall gefühlt, also ganz, also du kannst dich ja mal gerne darüber unterhalten, ja. Mal gucken, also was ihr für ein Bild rausbringt, was bei euch die Meinung ist. Vielleicht ist das ja auch ein Bereich, wo man da quasi Awareness dafür schaffen muss, wie wird damit konkret umgegangen. Weil meine persönliche Erwartung wäre in so einem konkreten Fall immer, ich verstehe, dass du mit Safer Course of Action auch in den Raum bringst, du siehst quasi die Landebahn vor dir ist frei, gut, die ist lang. Und gerade in so einer niedrigen Höhe, ja, dann nochmal ein Go-Around, ist ja ein sehr, 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 sehr dynamisches Manöver zu fliegen. Absolut valider Punkt, aber man könnte mal einfach mal abklären, wie man da schon zueinander steht.
Ja, wobei natürlich, da will ich doch nochmal kurz ausholen, es ist ein dynamisches Manöver, aber es ist ein absolut sicheres Flugverfahren. Wir üben das ja auch. Und du kriegst ja die Anflugfreigabe, beinhaltet ja immer auch die Freigabe, einen möglichen Go-Around zu fliegen. Also du wirst ja nur dann für den Anflug auch geklärt. Deswegen kriegen wir auch öfters mal die Anflugfreigabe ein bisschen später, wenn sichergestellt ist, dass du auch das Durchstartverfahren abfliegen kannst.
Entschuldigung, welche Anflugfreigabe? Also cleared ILS?
Genau, egal welche. Also die Anflug cleared ILS, cleared RNP, was auch immer.
Teil dieser Clearance ist nicht nur den Anflug zum Flughafen zu fliegen, sondern auch an jedem Zeitpunkt des Anflugs ein Go-Around zu fliegen.
Genau. Genau. Beziehungsweise, wenn du den Standard-Go-Around nicht fliegen kannst, wird da gleich entsprechende Abwandlung dazu gesagt.
Also, ja, in case of go-around, follow runway heading
beispielsweise. Ja, genau. Oder climb only 4000 feet. Ja. Oder also steigen sie nur auf 4000 Fuß. Oder wir kriegen, zum Beispiel in Frankfurt manchmal auch die Freigabe, wenn wir auf die Südbahn, also vor allem, wenn wir von Osten kommen Richtung Westen fliegen, nur in die Richtung geht's, wenn wir da anfliegen und gern auf die Mittelbahn, die näher am Terminal ist, umschwenken wollen, das ist ein sogenanntes Swingover, kriegen wir auch die Freigabe und da wird immer dazu gesagt, was wir im Falle eines Durchstartens tun sollen, weil das elementarer Bestandteil der Anflugfreigabe ist.
Ist denn die Altitude, in der du das ILS interceptest, immer niedriger als die Go-Around-Altitude?
Nee, das hat einem an den anderen zu tun. Das kann höher oder tiefer
sein. Extrem hypothetischer Fall, ILS intercept 5000 Feet, Go-Around 4000 Feet.
Ja.
Sorry, Go-Round, Entschuldigung, Go-Round Altitude 4000 Feet. Also das würde bedeuten, in case of Go-Round gehst du wieder auf 4000 Fuß hoch. Was passiert denn, wenn du bei 4.500 Fuß aufgrund einer Closed Runway ein Go-Around fliegen musst? Würdest du dann auf 4.500 Fuß sinken? Auf 4000 Fuß sinken?
Da würde man sich mit der Flugsicherung absprechen. Okay. Also das ist dann kein klassisches
Go-Round. Ja, stimmt, wahrscheinlich mehr. Du kriegst ja auch in Real Time ja Runway closed, Go-Around, Descent 4000
Feet. Das ist dann ein sogenannter Discontinued Approach. Das ist dann kein Missed Approach, sondern ein Discontinued Approach. Gibt es auch ein eigenes Verfahren dafür bei uns. Genau, man muss sich auch nicht vorstellen, dass ein Go-Around immer gleich so ein mega dynamisches Manöver ist. Also wenn du weit weg vom Boden bist, kannst du das auch ganz sanft einleiten und umsetzen. Klar, wenn du jetzt in Bodennähe bist oder gerade bei einem durchstartest, weil du keine Bodensicht hast, egal welcher Anflug das ist, dann bist du ja schon relativ niedrig, dann willst du auch schnell wieder wegkommen vom Boden. Da ist dann schon Zügigkeit geboten, ohne jetzt hektisch zu werden, aber wenn du noch relativ weit oben bist, dann kannst du ein Go-Around auch sehr viel ruhiger einleiten.
Ja, wenn jemand das mal interessiert, wie so ein Go-Around auch mal instruiert wird, es gibt sehr, sehr, sehr spannende Aufnahme von dem Zwischenfall, wo die British Airways 38, eine Boeing 777 von Beijing nach London, kurz, ganz kurz vor Landung Dual Engine Failure hatte, die dann tatsächlich einen Crash hatte, also wirklich auf der Landebahn einen Unfall gebaut hat, wo keine Fatalities waren, keine Injuries, bin ich mir gerade nicht sicher, ob es meine Injuries gab, durch den, oft passiert ja beim Evacuaten, passieren ja leichte Sachen, aber jedenfalls, da gibt es den ATC-Mitschnitt auf YouTube, einfach British Airways 38. ATC Audio, Wahnsinn. Also, weil das ist natürlich eine Workload, die ist nicht vorstellbar für so im Everyday-Business, weil ein Crash ist halt einfach das Krasseste, was passieren kann. Und der, also man merkt die wie hast du es gerade genannt, Zügigkeit ohne Hektigkeit, ja, und man merkt aber, wie viel Druck der auf die Stimme legt, ohne hektisch zu werden, ja, ist Wahnsinn. Beeindruckend, also wirklich. Toll, dass es dann halt so einen Mitschnitt gibt, dass man den auch irgendwie als, ich habe ja nichts mit der britischen Flugsicherung zu tun, aber dass ich da live reinhören kann, quasi bei YouTube, ist richtig cool. So Tim, Stunde voll, wir haben erfolgreich nicht über die Sachen gesprochen, die du noch mitgenommen hattest aus der letzten Folge, über die Zuhörer-Mail, die wir hatten. Wir hatten nämlich mal wieder Mails bekommen, vielen Dank schon mal. Das war ein Follow-up nochmal mit ein paar Folgefragen, hat uns voll gefreut, aber das schaffen wir heute nicht mehr, richtig?
Aber beim nächsten Mal.
Ja. Willst du noch was? Das Teaser oder willst du noch was über den Simulator erzählen? Ich weiß nicht, wie viel du hattest.
Das wird, glaube ich, hier zu langsam zum Running Gag, macht aber nichts.
Genau, das ist jetzt Mal schon das zweite so. Mal der Simulator delayed, ja.
Genau, für das dann gibt es wahrscheinlich dann den nächsten Simulator, aber sei es drum. Was ich aber tatsächlich ankündigen kann fürs nächste Mal ist, aus gegebenem Anlass, wir hatten ja letztes Mal über Follow the Greens in London gesprochen und wenn mein Plan jetzt so bleibt, wie er im Moment aussieht, bin ich diesen Monat noch in London. Und dann gucke ich mir das auch nochmal fort an. Werden ja so ein paar Punkte, wo wir uns nicht ganz sicher waren, wie das konkret aussieht. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen auch raus, wie das gesteuert wird. Da werde ich dann nächstes Mal ein bisschen was dazu nachtragen können.
Das ist cool, da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Wunderbar, gut.
Genau. Dann schöne Zeit, vielen Dank.
War spannend, ich habe mal wieder was dazugelernt. Vielleicht hören jetzt auch meine Kollegen, die, mit denen ich drüber gesprochen hatte, die Folge und sind jetzt ein bisschen schlauer. Weil es waren tatsächlich auch Kollegen dabei, die im Approach-Bereich arbeiten, beziehungsweise sogar auch, war sogar eine Tower-Lotsin dabei. Und das ist ja potenziell einfach interessant zu wissen, ganz präzise, in welchem Bereich ist ein Flugzeug, wie genau funktioniert das Equipment dann halt in den jeweiligen Bereichen. Da muss man ja immer quasi am Nabel der Zeit bleiben und zu gucken, wie das genau läuft.
Wo du gerade von deinen Kollegen sprichst, möchte ich auch gerne die Gelegenheit nutzen, einige deiner Kollegen zu grüßen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, aber ich habe jetzt immer wieder auch gehört, dass mich Kollegen anhand meiner Stimme erkennen, was mich sehr freut, vor allem was auch bedeutet, dass unser Podcast gehört wird. Deswegen gehen einfach Grüße aus an die Menschen, die mich oder meine Stimme oder uns erkennen und ich glaube, viele wissen auch, wer gemeint ist.
Ja, ich bin ja mal gespannt, wenn irgendwann auf Funk eine Pilotin oder ein Pilot mich fragt, aber ich glaube, das wird eher nicht passieren. So prägnant ist meine Stimme dann in diesem Wust der ganzen ATC-Stimmen nicht, ja.
Ich würde jedenfalls sehr gerne oder deine Stimme bald hören. Seid, mal gucken.
Wann ja, wir wie gesagt, im Juni Nachtdienste, da musst du dann fliegen. So,
ja, wunderbar. Mal gucken. Genau.
Danke, Tim, für die Folge. Danke für die Aufklärung. Danke für die Sachen, wo ich dich mal wieder ausquetschen konnte.
Ich danke für das Thema. Ich fand es auch sehr interessant. Auch wieder spannend, wie wir dann zwischendurch mal abgebogen sind und dann wieder die Kurve gekriegt haben.
Ja, genau. Das muss man dann immer wieder schaffen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt was Wertvolles mitgenommen. Wenn ihr Folgefragen habt oder ganz generell einfach Fragen, schreibt uns gerne E-Mail, podcast@radar-contact.de. Wir freuen uns über jede Mail. Wir freuen uns einfach sowohl, einfach zu merken, dass da draußen Leute sind, die denen das gefällt, aber auch auf konkrete Fragen eingehen, ist natürlich noch viel cooler. Sorry an Mona, die Mona hatte uns nämlich die Folgefragen gestellt, dass wir diesmal nicht deine Fragen beantworten werden, aber fürs nächste Mal stehen die dann ganz oben drauf. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Habt eine schöne Zeit, genießt den baldigen Sommer. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.